Ich möchte heute in einen Text reingehen im Philipperbrief. Letzter Zeit sind wir nicht so direkt in einem Buch drin, sondern einen Text gebunden. Ich habe letztes Jahr ein Neujahr aus Philipper 3 gepredigt, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, oder war das schon vor 2 Jahren, wo man das Ziel im Auge haben sollte. Gerade auch ist das ein Ansporn fürs neue Jahr. Ich möchte heute aber aus Philipper 2 predigen. Und zwar Philipper 2 möchte ich hier lesen, die Verse 12 bis 17. Philipper 2, die Verse 12 bis 17. Der Philipperbrief, auch ein Brief des Apostels Paulus, und er schreibt hier zu der Gemeinde in Philippi: Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich seid und lauter, untadelige Gotteskinder mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet bzw. festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Bis hierher. Und das Thema der heutigen Predigt, das geht hier vor allen Dingen aus dem Vers 14 und 15 hervor, worin Paulus zum Ausdruck bringt, dass wir scheinen sollen als Lichter in der Welt. Deshalb auch das Thema: Sei ein Licht inmitten der Finsternis. Sei ein Licht inmitten der Finsternis. Und ich habe in den Medien gelesen vom letzten Winter, also im Winter 2012, 2013, da wurde es von den Medien veröffentlicht, dass dies der dunkelste Winter seit Beginn der Aufzeichnung, also vor 40 Jahren, gewesen sei. Und Stern.de schrieb dazu: Schließlich war es der dunkelste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen, gefolgt vom kältesten März seit Jahrzehnten. Und Wirtschaftsverbände und Unternehmen überschlagen sich derzeit in ihren Schätzungen, welche Mehrkosten Schnee, Frost und Kälte verursacht haben. Das Arbeitnehmerheer, geschwächt durch Erkältung und Grippe, Bauarbeiter und Bauern zur Tatenlosigkeit verdammt und die Konsumenten viel zu depressiv, um die Wirtschaft mit Lustkäufen anzukurbeln. Also sieht man, da war schon eine Rezession eigentlich angesagt, so von dem letzten Winter, weil es der dunkelste Winter war, der auch tatsächlich lange gegangen ist, der auch der kälteste März seit Jahrzehnten. Ich hätte das nicht gedacht, weil letztes Jahr Weihnachten war ja sehr mild und sonnig sogar, aber scheinbar war es doch der dunkelste Winter. Wenn die Menschen wenig Licht haben, dann führt das allgemein zu keinem besonders guten Zustand. Wenn es lange genug geht, dann werden die Menschen depressiv, es fehlt ihnen einfach die Sonne. Sie sind zu nichts mehr richtig anzukurbeln, Tatenlosigkeit macht sich breit und irgendwo auch eine Hilflosigkeit. Und ich habe gedacht, diese Sache, die kann man eigentlich fast direkt auf das Geistliche übertragen. Wenn wir uns überlegen, was in der Bibel steht, dann wissen wir, dass die Welt vor Gott Finsternis ist. Die Welt ist Finsternis. Und was ist Gott? Gott ist Licht. Und seit wir Kinder des lebendigen Gottes geworden sind, gehören wir nicht mehr der Finsternis an, sondern dem Licht. Wir sind Kinder des Lichtes geworden. Und nicht mehr Kinder der Finsternis. Und so sollen wir nun durch Gott als Kinder des Lichtes inmitten dieser Welt Licht sein. Paulus sagt es hier in Vers 14 und 15: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich seid und lauter, untadelige Gotteskinder mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Schlachter 2000 übersetzt an dieser Stelle: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ja, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir als Christen in dieser Welt leuchten. Haben wir da schon manches Mal Gedanken drüber gemacht, wie kann man überhaupt Licht sein in dieser Welt? Merkt doch eigentlich fast niemand, wenn man an den Herrn Jesus glaubt. Aber es steht eben eng in Bezug auf unsere Hingabe und Liebe zum Herrn Jesus. Und ob wir auch das zur Ausführung bringen, ob wir das tun und auch leben, was sein Wort sagt. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus an anderer Stelle: Es kommt die Nacht. Mein Finsternis ist ohnehin schon da, aber er sagt: Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. In Johannes 9, Vers 4. Wir richten uns zwar nicht an erster Stelle nach Äußerlichkeiten, auch nicht hier in der Gemeinde. Dennoch hatte sich ein Kind Gottes bereits vor 5 Jahren gewundert, als er nach längerer Zeit in der Weihnachtszeit mal wieder nach München gekommen ist. Wahrscheinlich war er beruflich unterwegs. Und erstaunlich hatte er seine Ehefrau gefragt: Du, was ist eigentlich los hier in München? Da fehlt was. Ist nicht mehr so wie früher. Was ist nur los in München? Fragt seine Frau: Warum? Ja, sagt er, es gibt gar nicht mehr den Lichterglanz, der früher da war. Es gibt gar nicht mehr diese vielen Lichter um diese Jahreszeit, im Advent und Weihnachtszeit. Es ist alles so dunkel geworden, hat er tatsächlich gesagt. Das ist Realität, das hat so stattgefunden. Und wisst ihr was? Dieser Ehemann, der wurde anschließend von seiner Frau aufgeklärt, dass die Christen verstärkt in der Weihnachtszeit auf Moslems Rücksicht nehmen. Denn der Gott der Moslems, also der Wüstendämon Allah, liebt kein Weihnachten. So hieß es auch in den Medien damals. Der Gott der Moslems liebt kein Licht, das aus der Finsternis herausleuchtet. Und deshalb wollen die Christen auch ganz bewusst an vielen Orten Rücksicht nehmen auf die Moslems und eben nicht so viele Lichter aufstellen. Ist vielleicht auch eine Energiefrage, aber das steht an zweiter Stelle. Ich dachte, ist das nicht interessant? Natürlich halten wir nichts von diesem äußeren Lichterglanz. Wir wissen, dass auch damit die Namenschristen sich nicht Gott nahen können. Aber dennoch ist Licht einfach auch ein Bild für den lebendigen Gott. Licht in der Finsternis, es ist schon was Schönes so zur Weihnachtszeit, wenn es nicht irgendwie übertrieben wird. Und Licht gehört einfach als äußeres Bild auch zum Christsein. Und jetzt kommen wir wieder auf uns als Kinder Gottes zu sprechen. Und da geht es jetzt zuerst um unser persönliches Zeugnis. Und das ist das Erste, auf das ich eingehen möchte, unser Zeugnis. Der Text des Apostel Paulus sagt uns, dass wir als Lichter und unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht scheinen sollen. Damit ihr unsträflich seid und lauter untadelige Gotteskinder mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet, als Lichter in der Welt oder leuchtet, wie es die neue Übersetzung sagt. Ich denke, was das für eine große Herausforderung an uns, an dich und an mich. Was für eine Herausforderung begegnet uns hier. Denn wir sollen ja nicht irgendwo im Verborgenen, hinter Klostermauern oder in Zurückgezogenheit als Licht scheinen, sondern wo? Wenn wir eines Tages im Himmel sind, ja, da werden wir ohnehin leuchten. Aber die Bibel zeigt uns, wir sollen hier scheinen als Lichter inmitten der Welt. Unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, sagt Paulus. Hört sich ja schon hart an. Verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Aber vor Gott ist es Tatsache. Unsere Gesellschaft, die Menschen, die nicht glauben, die sind verdreht und verkehrt vor Gott. Wir wollen uns da kein Urteil anmaßen. Aber die Bibel sagt es so. Natürlich wissen wir auch aus der Heiligen Schrift, dass verschiedene Gottesmänner, zum Beispiel, ich nehme einfach mal Johannes den Täufer, oder auch die Jünger Jesu, oder auch der Apostel Paulus und andere, auch der Herr Jesus selbst, sich immer wieder von der Gesellschaft rausgenommen haben und sich in die Einsamkeit zurückgezogen haben. Wir wissen von Johannes dem Täufer, der war lange Zeit in der Wüste, bevor seinen Dienst angetreten hat. Das wissen wir auch vom Herrn Jesus, als er 30 Jahre war und getauft war, dann ging er hinaus 40 Tage in die Wüste und hat gefastet, wurde auch vom Teufel versucht. Aber das sehen wir auch bei Apostel Paulus. Auch er war 3 Jahre in Arabien, bevor er nach Jerusalem gekommen ist und seinen Dienst dort angetreten hat. Die heiligen Männer und Frauen der Bibel, die haben sich immer wieder an einen einsamen Ort zurückgezogen, um zu beten, auch in die Stille. Und gerade bei uns in unserer heutigen bewegten, hektischen, aktiven Zeit, da müssen wir uns auch wirklich Zeit herausnehmen und sagen, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, ich brauche eine Stunde, ich brauche einmal 2, 3 Stunden, wenn es sein muss, um mich dem Herrn wieder neu hinzugeben, um in die Stille zu kommen, um mich mit seinem Wort auseinanderzusetzen, um ins Gebet zu gehen, um geistliche Kraft zu schöpfen. Natürlich werden es auch Tage sein, wo man das nur mal 10 Minuten macht. Aber 10 Minuten ist natürlich viel besser wie gar nicht. Letztendlich können wir nicht ohne den Herrn und ohne sein Wort in den Tag gehen. Geht ja gar nicht. Auch für uns ist stille Zeit sehr, sehr wichtig. Warum? Weil die geistliche Kraft eben aus der Gemeinschaft mit Gott hervorkommt und aus der Stille mit ihm. Ich kann auch keine Predigt halten, wenn ich vorher nicht in die Stille gegangen bin. Ich muss mich dem Herrn hingeben und ich muss für die Predigt beten. Ich muss mich dem Herrn ausliefern. Sonst wird der Herr auch nichts tun durch die Predigt. Ich selber kann ja nichts tun. Und so müssen wir immer wieder uns auch zurückziehen. Dann heißt vielleicht, ja, was tust du denn den ganzen Tag? Ja, ich muss heute mal 2, 3 Stunden mehr für den Herrn reservieren. Und dann bin ich wieder da. Die Freiheit müssen wir uns auch nehmen. Inmitten dem Betrieb, wo wir immer wieder drinstehen. Natürlich weiß ich, es ist nicht einfach, sich auch solche Zeiten zu nehmen, und der Teufel greift es an. Er sagt, ja, das ist doch alles verlorene Zeit. Unnötig, so viel zu beten. Aber vom Herrn ist es wertvoll und kostbar. Und der Herr Jesus, der hat uns das ja auch selber vorgelebt. Sein Dienst, der ging immer aus der Stille hervor. Wir wissen, dass er nächteweise durchgebetet hat. Aber wir wollen keine Rekorde aufstellen, sondern ging auch früh morgens raus in einen einsamen und öden Ort, um zu beten. Und dann ging er wieder unter die Menge. Und das tat er anschließend. Er blieb nicht im Verborgenen und zurückgezogen. Anschließend begab er sich mitten unter die Volksmengen. Ihm sind ja ohnehin die Leute nachgelaufen. Aber er hat viel Zeit auch mitten unter den Menschenscharen verbracht. Ja, mitten unter was? Genau unter diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, wie es Paulus sagt. So wurde auch damals das Volk Israel genannt. Und was tat er, unser hochgelobter Gott und Herr, dort unter den Menschenscharen? Genau dort hat er sein Licht leuchten lassen. Und schließlich konnte er von sich ja ohnehin selbst sagen, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Und er ist gekommen, um uns das Licht zu bringen. Aber genau diese Betrachtungen zeigen auch für unser Leben, dass ein Christ einen gewissen Kontakt zur Außenwelt haben muss. Und Gott weiß es. Wenn wir den Menschen das Evangelium bringen sollen, wenn wir den Glauben leben sollen, dann müssen wir unter die Menschen gehen. Dem einen ist es zwangsläufig durch den Beruf oder in der Verwandtschaft und Bekanntschaft. Natürlich müssen wir uns auch überlegen, wo wir mit gutem Gewissen vor Gott hingehen können und was wir alles mitmachen können, wie weit wir gehen können. Wir sollen nicht als irgendwelche Leute hineingehen und hier ein Mönchstum oder sonst etwas vorleben. Wir können schon ein Stück weit gehen, auch mit den Ungläubigen, aber wir müssen auch sehen, wo die Grenzen sind. Aber ein Christ, der kann sein Licht nicht unter den Leuten leuchten lassen, wenn er nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt. Wenn er nicht aus dem Wort herauslebt, wenn er nicht aus dem Gebet hervorkommt. Und der Herr Jesus, der sagt in Lukas 11, Vers 33, niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort. Also kann ein Licht anzünden und in den Keller hinabtun und im Keller ist niemand, da sieht es keiner. Oder ich kann auch in den Keller hinuntergehen und dort predigen, da wird es auch von euch keiner hören. Oder wenn ihr nur immer irgendwo im Kämmerlein bleibt, da wird kein Mensch mitkriegen, dass ihr gläubig seid oder dass ihr ein Licht seid. Der Jesus sagt, niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel. also auch nicht unter den Tisch, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Wenn der Herr Jesus sich nur zurückgezogen hätte und irgendwo, was weiß ich, im Abseits oder gar in einer Höhle gewohnt hätte, bis zu seinem Ableben, dann hätte er nicht die Dinge wirken können, die er in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Er hätte die Menschen nicht lehren können. Er hätte den Menschen auch nicht den himmlischen Vater offenbaren können. Wir hätten auch heute das Zeugnis von ihm nicht in seinem Wort. Nein, es hätte niemand etwas von ihm erfahren und erkannt, dass jetzt der Sohn Gottes, der Christus, in die Welt gekommen ist. Natürlich gibt es hierbei auch das Gegenteil. Man kann sich ja auch zur Schau stellen und man kann hier irgendeine Frömmigkeit vorleben unter den Menschen. Wir wissen das, wie das zu damaliger Zeit war, bei den Pharisäern, welche ihre frommen Werke sogar auf der Straße ausgeübt haben. Die sind extra auf die Straße rausgegangen an die Kreuzung und haben dort gebetet, dass sie ja von allen Leuten gesehen werden. Da haben sie ihre besonderen Gebetsriemen gehabt und ihre Gebetsformeln und hat jeder gesehen, oh, das ist ein Pharisäer, der betet, oh, das ist ein frommer Mensch. Also man kann da auch schon was vortäuschen, um von den Leuten bestaunt und verehrt zu werden. Ja, manche schaffen das auch gelegentlich in der Gemeinde, dass sie sich vielleicht da bestaunen lassen. Oder wenn man Almosen gibt. Die Pharisäer, die konnten keine Almosen geben, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und es zur Schau zu stellen. Oh, was geben doch auch wir, Gott. Da standen sie auch an den Straßenecken, um von den Menschen Anerkennung zu finden. Sie wollten die Leute sein, welche von den Menschen wohl angesehen sind und auch immer in den ersten Plätzen sitzen und am Markt gegrüßt werden und so weiter. Aber wenn wir hierbei auf unseren Herrn Jesus schauen, der sich ja auch unterm Volk bewegt hat, der unterm Volk ein- und ausgegangen ist, so erkennen wir bei ihm ein ganz anderes Verhalten. Denn er hat sein Glaubensleben nicht gelebt, um von den Menschen bewundert zu werden. Er hat überhaupt keine Ehre von Menschen gesucht. Sondern weil er in der Verbundenheit des himmlischen Vaters stand und weil er den Vater liebte und auch sagen konnte, ich tue allezeit den Willen des Vaters, so suchte er letztendlich nur den Vater zu verherrlichen. Natürlich ist er den Menschen auch mit der besonderen göttlichen Liebe begegnet, mit seiner Retterliebe. Aber mit eigener Ehrsucht, mit Selbstsucht und Heuchelei hat der Herr Jesus nichts zu tun gehabt. Auch mit einem frommen Getue hat er nichts zu tun gehabt. Auch wenn wir solche Leute wären, da könnten wir niemandem helfen. Darum sollen auch wir unter den Menschen kein Theater spielen. Wir sollen einfach offen sein. Das heißt, wir brauchen auch den Menschen nichts vormachen, wie fromm wir doch sind. Und letztendlich ist auch ein Christ nur gesund, auch ein Christ kann, ist immer nur gesund, Entschuldigung, auch ein Christ ist nicht immer nur gesund, das wollte ich zum Ausdruck bringen, ist nicht immer nur gesund. Und auch ein Christ kann nicht immer nur lachen. Auch ein Christ kann nicht immer nur fröhlich sein und sagen, oh, bin ich aber heute gut aufgelegt, vielleicht gerade im Gottesdienst recht freundlich und nachher geht die Schublade wieder runter. Das wollen wir nicht, so Theater spielen voreinander, brauchen wir auch nicht. Es geht mal dem einen oder anderen sehr gut, eine ganze Zeit lang, aber dann geht es eben auch mal wieder nicht gut. Dann ist man wieder krank und es geht einem wirklich miserabel. Christen geht es auch nicht immer gut. Sie haben auch nicht immer Grund zu lachen und fröhlich zu sein. Was wir vor den Menschen sein sollen, das ist das eine. Wir sollen einfach echt sein. Wir sollen auch transparent sein. Und wir sollen von Gott her leben. Wie sagte ein Liederdichter, in uns soll nichts zu lesen sein, als nur Christus allein. Soll in uns nichts zu lesen sein, als nur Christus allein. Bedenken wir, sobald wir den Wunsch auf unserem Herzen tragen, uns selbst vor den Menschen zu präsentieren oder jemand sein zu wollen, sobald wir den Wunsch haben, uns selbst so gut und fromm darzustellen, da sind wir völlig auf der verkehrten Seite. Sind wir nicht auf der Seite Gottes. Das wird nämlich nicht dazu führen, dass wir als Lichter in dieser Welt scheinen, wenn wir unsere Frömmigkeit vor den Leuten proklamieren oder es ihnen gar aufdrücken wollen. Das Licht wird nicht scheinen, wenn wir das nicht leben, was der Herr sagt, wenn wir das nicht selbstlos tun. Das Licht wird auch nicht scheinen, wenn wir zu feige sind, um bestimmte Dinge für Gott in Angriff zu nehmen. Das Licht wird auch nicht scheinen, wenn wir wieder Gott aufbegehren und mit Murren sein Wort befolgen. Ja, wie soll denn Gott durch uns scheinen? Das Licht wird auch nicht scheinen, wenn wir die ganze Zeit gegen Gottes Wort irgendwelche Bedenken haben. Wie soll da das Licht scheinen? Gottes Wort sagt uns hier in Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken. Oh, das ist manchmal heftig. Alles ohne Murren und Bedenken, das spricht oft so gegen uns. Aber wir sollen alles ohne Murren und Bedenken tun, damit ihr unsträflich seid und lauter untadelige Gotteskinder, sagt Apostel Paulus, mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinend als Lichter in der Welt. Der Herr Jesus hat es auch in der Bergpredigt erwähnt. Ihr kennt die Stelle, wo er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir also Wegweiser auf Gott sind und die Dinge für Gott tun, selbstlos, nicht unsere Ehre suchen, sondern Gottes Ehre, dann wird Gott sein Licht durch uns scheinen lassen können. Denn unser Licht soll leuchten, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Also immer weg von uns, immer zum Herrn hin. Und solche Dinge vergessen wir so schnell. Natürlich muss man manchmal auch Gott, vielleicht den Herrn im Gebet fragen, was soll ich eigentlich tun, auch vielleicht ganz besondere Werke, um Licht zu sein in dieser Welt. Um Licht zu sein in dieser Stadt, auch hier im Umfeld, Licht zu sein. Ich bin überzeugt, wir bemühen uns an manchen Stellen für viel zu wenig. Wir sollten gelegentlich darüber nachdenken, wie wir unter den Menschen und in dieser Stadt wirksam sein können. Was kann ich auch Außenstehenden Gutes tun? Wo ist vielleicht ein Mangel da? Wo kann man vielleicht auch mal eine Kleinigkeit tun für jemanden? Ich denke, es wird sich lohnen, wenn wir auch für das neue Jahr 2014 darüber Gedanken machen. Wie kann ich Gott noch mehr verherrlichen? Wie kann ich den Menschen Gott noch mehr nahe bringen? Wie kann ich ihnen irgendwie helfen, freundlich sein, in ganz echter Art, in der Retterliebe, wie sie Jesus hatte? Oder hast du schon einmal dafür gebetet, dass dir Gott noch mehr Möglichkeiten gibt, gute Werke zu seiner Verherrlichung auszuführen? Natürlich ist schon jeder von uns beinahe überlastet mit irgendwelchen Dingen, aber dass wir auch ganz gezielt gute Werke zu seiner Verherrlichung tun. Die Menschen dürfen ja letztendlich ruhig sehen, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir uns den Ruhm nicht selber zuschreiben. Paulus zeigt uns hier im Brief an die Philipper, dass es zuerst auch darum geht, nicht mal jetzt unbedingt gute Werke zu tun, sondern einfach am Wort Gottes festzuhalten. Hier in Vers 16 sagt er zu den Philippern, und ich lese Ende von Vers 15, unter welchem ihr scheinet als Lichter oder leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Oder bei mir heißt es in Klammer, festhaltet. Sagt er mir zum Ruhm, also dem Apostel, weil er eben auch unter den Gläubigen gewirkt hat und dass das Wort weitergetragen wird, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Es soll sich also multiplizieren. Aber hier nimmt Paulus direkten Bezug auf das Wort Gottes, dass wir am Wort Gottes festhalten und auch das Wort Gottes entsprechend den Menschen darbieten. Wir können also nur Licht sein, um das nochmals festzuhalten, wenn wir am Wort Gottes festhalten und dies selbst auch leben und es auch durch unser eigenes Leben, durch unser eigenes Handeln und Tun an andere weiterreichen. Die werden irgendwann erkennen, du, warum tust du das? Warum machst du das so selbstlos? Warum bist du anders als die anderen? ohne gekünstelt zu sein, wenn wir wirklich mit dem Herrn gehen. Das heißt, die Menschen und die Gesellschaft gehen mit Worten, mit Verhaltensweisen und mit Dingen um, wie sie Gott nicht haben will. Wir als Kinder Gottes sollen anders damit umgehen. Vor Gott ist unsere Gesellschaft verdreht und verkehrt. Und was sollen wir tun? Sollen wir ganz genau alles gleich machen, wie die Menschen um uns herum, gleich reagieren, gleich handeln, uns mit den gleichen Dingen beschäftigen? Nein. Wir sollen auch nicht im selben Schlamm mitschwimmen, sagt die Bibel an anderer Stelle. Nein, unsere Ausrichtung soll beständig das Wort Gottes sein. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das soll unser beständiger Fixstern sein. Ich lebe vom Wort Gottes her und jetzt möchte ich mich daran halten. Ich möchte es jetzt auch so leben und so in die Gesellschaft hineintragen. Das Wort Gottes muss unsere beständige Ausrichtung sein. Darum brauchen wir eben auch stille Zeit. Wir brauchen das Wort Gottes jeden Tag, um darin gefestigt zu sein. Wir brauchen die Verkündigung. Wir brauchen die Gemeinde und die Gemeinschaft, damit wir bestehen können inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Zu mir hat mal ein älterer Glaubensbruder gesagt, wenn die ganze Welt rechtsrum geht und Gottes Wort zeigt uns, dass wir eine andere Richtung gehen sollen, dann müssen wir auch den Mut haben, links herum gehen, in die entgegengesetzte Richtung. Dann heißt es zwar, ja, die Gläubigen, die schwimmen gegen den Strom, aber wenn es uns Gottes Wort so anweist, das ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen, aber dann müssen wir auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Oder eben links herum zu gehen, wenn die ganze Welt rechts herum geht. Wir wollen keine Quertreiber sein. Aber wo wir Anweisungen vom Wort Gottes bekommen, müssen wir das auch tun. Das heißt auch nicht, dass wir die ganze Zeit gegen die böse, böse Welt ankämpfen müssen. Ja, die Welt ist so böse. Ich meine, das wissen wir. Es ist verkehrt und verdreht. Aber wir sollen vielmehr in dieser bösen Welt scheinen als ein Licht. Wir sollen das bezeugen und das leben, was wir glauben. Dann wird es automatisch Veränderung geben. Ja, wir sollen uns auch ganz klar in dieser Welt zum Herrn Jesus bekennen. Das wissen wir. Aber wie selten tun wir das. Aber er sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem will auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben bezeugen. Manchmal ist man wirklich brennend. Man möchte fast jedem Menschen etwas vom Herrn Jesus erzählen. Anderes Mal, soll ich das schon wieder tun? Wird es eine richtige Last? Und wir sind auch beständig in Gefahr, irgendwo geistlich einzuschlafen. Ja, wenn man in so einem gewissen Trott drin ist, dann läuft es halt so weiter und Hauptsache auch die Gemeinde ist noch so einigermaßen in Schuss und dann geht es schon so seinen Lauf. Aber das ist nicht geistlich gesund. Die Frage für das neue Jahr lautet hierzu, will ich in diesem Jahr ein echtes Zeugnis sein für meinen Herrn? Will ich tatsächlich Licht sein unter den Menschen, ohne mich selber irgendwo hervorzutun? Will ich tatsächlich Licht sein unter den Menschen, ohne Murren, ohne Bedenken im Glauben leben? Oder will ich so halbverdecktes Christsein leben, immer so, ja, darf keiner merken, dass ich Christ bin und ja, könnte ja irgendwo Angriffe auf mich zukommen? Und so mit der Welt so im Halbschlaf des Glaubens weitergehen. Ich wünsche mir oft, dass wir wieder so richtig wachgerüttelt werden gelegentlich. Will ich so weitermachen im Halbtaumelschlaf oder möchte ich neue Ziele in der Sache des Herrn setzen und sie auch zur Ausführung bringen? Wir wissen, dass der Apostel Paulus in Kapitel 3, Vers 14 sagt, ich schaue hier gleich nebendran, Kapitel 3, Vers 14, er sagt dort ganz klar, eins aber tue ich. Und er schneidet hier eigentlich fast messerscharf. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er hält nicht ständig an der Vergangenheit fest. Oh, das habe ich in meiner Heimat erlebt, so Familien- und Bekanntenkreis. Ah, oh, wie es doch früher immer war und die Zeiten früher und wie man doch auch in den alten, guten Zeiten festgehalten hat und heute ist alles so schlimm und schlecht. Für Paulus ist es gar keine Frage. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich will nur eins, ich will vorwärts gehen. Ich habe das Ziel im Auge und zwar den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Er macht nicht an der Vergangenheit rum. Wir dürfen auch an frühere Zeiten denken, wo der Herr Gutes getan hat. Und wir sollen vieles auch nicht vergessen. Aber wenn wir uns ständig in der Vergangenheit aufhalten, dann kommen wir nicht vorwärts. Wer seine Hand an den Pflug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt in das Reiche Gottes. So sagt es der Herr Jesus im Lukas-Evangelium. Also wir sollen uns nicht in der Vergangenheit aufhalten, auch nicht herumjammern, dass wir älter werden und die Zeit so schnell vergeht. Nein, wir müssen froh sein, dass die Zeit eigentlich schnell vergeht und wir bald im Himmel sein werden. Wir sollen nach vorne blicken, wir sollen auf das Ziel sehen. Wir sollen der himmlischen Berufung, ja, Paulus sagt direkt, hinterher jagen. Ich jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Da können wir vom Apostel Paulus viel lernen. Und es ist wichtig, dass wir auch in diesem neuen Jahr den Himmel vor Augen haben. Nur wenn wir den Himmel vor Augen haben, dann werden wir nicht an alten Dingen herumjammern, dann werden wir bereit sein, vorwärts zu gehen. Denn es geht um den Himmel. Und Paulus bringt hier zum Ausdruck, verspiel dir den Himmel nicht hier auf Erden, verspiel dir den Himmel nicht. Hier geht es nicht mehr um Errettung, sondern es geht um den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Gott möchte dich und mich belohnen. Er möchte dir einen hohen Lohn zukommen lassen. Und er möchte dich auch im Himmel in eine große Position bringen. Aber ich denke, wir verspielen sehr viel hier auf Erden. Sei ein Licht in dieser Welt zu Gottes Ehre. Genau dort in dem Umfeld, nämlich wo dich Gott derzeit hingestellt hat. Und ich denke, das sollten wir auch öfters mal ins Gebet fassen. Herr, lass mich für die Menschen in meinem Umfeld ein Licht sein. Dass sie erkennen, dass ich mit dir gehe. Auch sollte es ein Gebet auch für unsere Gemeinde sein. Herr, lass auch unsere Gemeinde ein Licht für viele sein. Auch in diesem Ort. Dass auch unsere ganze Gemeinde als ein Licht inmitten dieser Finsternis erstrahlen darf. Zur Weihnachtszeit, da gab es eine Werbung, die hieß, also da waren Schneeflocken aufgezeigt und da kam der Spruch hinzu, himmlische Geschenke zu himmlischen Preisen. Himmlische Geschenke zu himmlischen Preisen. Ja, wenn man das zunächst liest, dann denkt man, das ist ja absurd. Das ist ja überhaupt nicht Gott wohlgefällig. Ist natürlich auch eine totale Fehlinterpretation alles Himmlischen und letztendlich ist es ein sündhafter Vers. Wenn man jedoch diesen Werbespruch mal auf unser Glaubensleben bezieht, himmlische Geschenke zu himmlischen Preisen, habe ich gedacht, das passt wunderbar, das ist sehr interessant. Die Erlösung, die bekommen wir von dem Herrn Jesus, von seiner Gnade, weil er es für uns am Kreuz vollbracht hat. Wir dürfen es annehmen, wir dürfen ihn aufnehmen. Wir werden erlöst durch seine Gnade, umsonst. Es hat ihn alles gekostet, uns kostet es nichts, nur den Glauben an ihn. Hierfür hat er mit seinem eigenen Leben und mit seinem eigenen Blut den Höchstpreis bezahlt. Aber wie ist es mit den himmlischen Geschenken, beziehungsweise mit der himmlischen Belohnung? Gibt es die auch umsonst? Nein, die gibt es nicht umsonst. Die himmlische Belohnung, die gibt es nur zu himmlischen Preisen. Passt wunderbar. Da passt der Slogan wunderbar. Himmlische Belohnung gibt es nur zu himmlischen Preisen. Und der himmlische Preis ist das, was wir heute mit dem Herrn Jesus leben. Wie wir an ihn glauben, was wir für ihn tun, wie wir sein wunderbares Wort befolgen. Das ist der himmlische Preis für die himmlische Belohnung. Wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen und so weiter. Das kann vielleicht auch ein Stück weit enttäuschend sein, aber es ist wunderbar, auch hier im Philipperbrief, da ist so eine Fülle drin. Es heißt hier sogar, dass Gott in uns das Wollen vollbringt, solches zu tun, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, für ihn zu leben. In Vers 13 sagt der Apostel Paulus, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Also wenn wir uns ihm nicht entgegenstellen, dann wird er auch seine Sache mit uns zur Ausführung bringen, nach seinem Wohlgefallen. Und anschließend heißt es dann eben in Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken. Also wenn Gott mich hier vorantreiben will, dann muss ich mich auch zur Verfügung stellen, ohne Murren und ohne Bedenken. Wir waren noch beim ersten Punkt, unser Zeugnis. Als zweites möchte ich auf die Auswirkungen zu sprechen kommen. Was sind das für Auswirkungen, wenn wir als Lichter scheinen in dieser Welt? Wir wissen es, wenn ein Licht in der Dunkelheit scheint.
Ja, ist auch so schön, wenn man so einen Baum hat, der ist jetzt bald wieder weg. Aber wenn der im Dunkeln hier alleine steht, das ist wunderbar. Oder so eine Kerze.
Wenn hier in der Finsternis ein Licht erstrahlt. Licht erhält die Dunkelheit, Licht erhält die Nacht. Und sofern wir als Kinder Gottes mit Gott gehen und soweit es uns möglich ist, einen tadellosen Wandel führen, wird sich eben unser Leben von der Finsternis irgendwo abheben. Und wird sagen, ha, warum lebt der das nicht wie wir? Der macht die Dinge schon ein bisschen anders, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie er das macht. Ich meine, die Finsternis wird es kaum zugeben, aber die Welt wird es merken. Die Finsternis wird es sehen, wenn da irgendwo ein Licht ist. Und wir werden auch in einer ganz anderen Gesinnung leben, wenn wir ernstlich mit dem Herrn gehen. Und wir werden nicht mehr für uns selbst leben, so wie es der Mensch in der Regel draußen tut. Die Menschen leben in der Regel für sich selbst. Sondern wir leben wem? Wir leben für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Nach 2. Korinther 5, Vers 15. Was tun die Menschen der Welt? Sie sorgen um sich selber, sie machen ihre Anschaffungen, sie versuchen ein möglichst bequemes Leben zu haben, sie versuchen sich möglichst viel anzuhäufen, damit sie spätestens, wenn sie mal pensioniert sind, ein gutes Leben haben dürfen, viele Reisen unternehmen dürfen, das Leben genießen können. Aber das ist nicht Gottes Ziel mit uns. Natürlich darf es auch uns gut gehen, wir dürfen auch manches haben und in Gebrauch nehmen. Aber wir sind immer verantwortlich vor dem Herrn, was wir leben und was wir tun. Aber das ist nicht unser Ziel, ein möglichst bequemes Leben zu führen oder uns möglichst viele Güter anzuhäufen oder alles in dieser Welt auszuschöpfen und auszukaufen und genießen zu wollen. Nein, sondern unser Ziel ist es, mit dem, was wir haben, Gott zu verherrlichen, verantwortlich vor Gott umzugehen. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, sicherlich hat der eine oder andere die Erfahrung auch von uns gemacht. Zum Beispiel, dass Gott uns durchaus auch befreit. Es ist so befreiend, wenn ich nicht mit dem Strom dieser Welt gehen muss. Wenn ich nicht in diesem Einkaufsrausch der Welt, jetzt ja, wie es vor Weihnachten wieder war, mitschwimmen muss. Ich brauche das im Prinzip alles gar nicht. Gott befreit uns auch vor Geiz. Gott befreit uns durchaus von Habsucht. Gott befreit uns auch vor Neid. Gott befreit uns auch vor Unzufriedenheit, auch von Selbstsucht oder von Angeberei und Prahlerei. Das ist wunderbar. Wir brauchen da nicht mehr in dasselbe Joch zu springen wie die Ungläubigen oder wenn sie über andere schimpfen. Ich brauche da nicht mitmachen. Es tut mir nur leid, wenn sie so etwas tun. Neulich, da habe ich von Ungläubigen gehört, dass sie sich über ein Kind Gottes lustig gemacht haben. Es ist ein Glaubensbruder. Und zwar kauft dieser Glaubensbruder immer nur bei Aldi ein. Und er kann jede Woche sagen, wenn es dort irgendein Schnäppchen gibt und zu welcher Qualität es gibt und ob es dort vielleicht 3 oder 5 Cent günstiger ist als sonst irgendwo. Ich meine, er kann ja bei Aldi einkaufen. Nichts gegen Aldi, nichts auch gegen auch andere Discounter. Darum geht es nicht. Aber wisst ihr, was so ein schlechtes Licht da auf den Gläubigen fällt, wenn er so herumgeizt? Sagt, ja, da kriege ich es 3 Cent günstiger als dort. Und dann muss ich jetzt wieder zu Aldi, um das zu bekommen. Heute habe ich keine Zeit, dann muss ich dorthin. Muss das schnell erhaschen, was es dort gibt. Natürlich dürfen wir auch mal Sonderangeboten nachgehen. Das ist nicht verboten. Und wir dürfen natürlich auch mal was Günstiges einkaufen. Aber wenn die ganze Zeit mein Herz dran hängt und wenn ich zu den Ungläubigen komme und denen das jedes Mal sage, du, da gibt's wieder was und ich kaufe da nur ein und da kann ich viel sparen und so weiter, dann muss man sagen, was ist das für ein Geiz? So ein schlechtes Zeugnis für ein Gotteskind. Das setzt einen Gläubigen in ein dermaßen schlechtes Licht vor Ungläubigen. Das ist enorm. Und gerade diese Person, von der ich spreche, könnte sich sicherlich gut leisten, auch in renommierten Lebensmittelgeschäften zu kaufen. Ich habe es auch früher selbst erlebt, als Gläubige in ein Geschäft gekommen sind oder ja, auf Termin was machen lassen wollten. Da ging es um Reparaturen und sie haben mehr gedrängt als Ungläubige. Man hat schon gewusst, dass das, in einem kleinen Ort, da kennt man sich einander, da haben gewusst, der ist doch so ein Frommer, der geht doch so ganz mit Gott so irgendwie. Man hat ja nicht gewusst, was jetzt gläubig und ungläubig ist, aber man hat die Leute so schon beobachtet. Das sind also damals die Leute gewesen, die mit der Bibel gegangen sind. Und wenn die dann besonderen Druck gemacht haben, gerade in Geschäften oder bei Reparaturen oder sonst irgendwas, das war so ein schlechtes, das ging so rum im Ort. Du, der hat wieder sich so benommen und der will so fromm sein. Wir sind so schnell verschrien in der Welt. Wenn wir aber sagen, du, lass dir Zeit, ich mache so, wie es Gott schenkt, ich glaube in Gott, dass er mich auch in dieser Situation weiterbringt, dann werden die Leute sagen, du, der verhält sich ganz anders, der macht mir keinen Druck, der ist so angenehm, mit dem arbeite ich gerne zusammen. Also so können wir Licht sein in dieser Welt und mit vielen anderen Dingen auch. Wie befreiend ist das, wenn wir uns nicht unter diesen Druck stellen lassen wie diese Welt? Wenn man auch nicht sagen muss, ich brauche jetzt unbedingt dieses oder jenes. Natürlich brauchen wir auch Dinge zum Leben, das ist klar. Aber wir können uns von diesem Druck wirklich von Gott befreien lassen. Und wenn es mal was Einfaches ist, dann halt was Einfaches. Oder wenn wir mal nichts bekommen, dann bekommen wir halt nichts, dann leben wir auch weiter. Dann geht es auch mit Gott weiter. Lieber so als habgierig sein und allen Sonderangeboten nachzujagen. Ein Gläubiger sollte doch viel eher freigebig sein, für die Sache des Herrn freigebig sein und auch für notleidende Geschwister, aber auch mal großzügig auch zu Ungläubigen sein. Ist es nicht so, dass ohnehin unser ganzes Ein- und Auskommen völlig von Gott abhängig ist? Ich muss auch sagen, seit ich gläubig geworden bin, da habe ich gar keine so eine genaue Balance mehr wie früher. Früher war ich auch nur am Einsammeln. Seit ich gläubig geworden bin, bin ich immer am Streuen. Und ich muss immer wieder sagen, es ist alles in Gottes Hand. Ich habe es doch gar nicht in der Hand. Bringt mir auch gar nichts, wenn ich mal da oder dort 10 oder 20 Cent einspare. Das kann an anderer Stelle wieder sofort kaputt sein. Lieber mal großzügiger zu sein und mehr geben. Und der Heilige Geist ist ohnehin ständig an dir und an mir im Arbeiten. Der möchte die Früchte hervorbringen. Was sind die Früchte des Geistes? Oh, das ist das, was uns immer wieder so sehr mangelt. Das ist die Liebe, das ist die Freude, das ist der Friede, das ist die Geduld, das ist die Freundlichkeit, das ist die Gütigkeit, das ist die Treue, das ist die Sanftmut und auch die Selbstbeherrschung. Da arbeitet der Heilige Geist fortwährend an dir und an mir. Manchmal kommt es wirklich wunderbar zur Ausführung, aber manches Mal da blockieren wir das auch direkt durch unser fleischliches Leben. Merken wir uns, Christen sind Lichtträger und wir sollen das Licht in die Welt bringen. Dennoch können wir uns selbst kein Licht schaffen, sondern wir reflektieren lediglich die Herrlichkeit unseres wunderbaren Herrn. So, dass nämlich andere die Art Jesu an dir und an mir sehen sollen und können. Der Apostel Paulus sagt im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von des Herrn Geist. Also Gottes Geist, der ist ständig in uns, bei uns am Arbeiten und er möchte uns verändern, er möchte uns verwandeln. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, ganz und gar nicht. Und der Herr selbst ist es, von dessen Herrlichkeit wir letztendlich reflektieren, wenn wir auch viel Gemeinschaft mit ihm haben. Wir haben uns das im zweiten Buch Mose angesehen. Wie war es denn bei Mose, als er 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berge Sinai war, beim Herrn? Als er vom Berg herunterkam, da wusste er nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte. Davon, dass er mit dem Herrn geredet hatte. Wir wissen es manchmal nicht, wenn wir im Gebet waren und gehen dann hinaus in die Gesellschaft, was der Herr durch uns bewirkt. Manchmal stellen wir gar nichts fest, aber bei manchen Menschen gibt es auch Reaktionen. Ein Christ sollte so scheinen, dass die, welche sich ständig in seiner Nähe aufhalten, auch ihren eigenen schlechten Charakter, ihre eigenen Sünden und ihren verlorenen Zustand ein Stück weit erkennen können. Oh ja, Licht hat Auswirkungen. Ja, ein Christ sollte eigentlich so leben, dass auch eine andere Person, die mit ihm zusammenkommt, auch zum Evangelium geführt werden kann. Das Licht muss die Finsternis erstrahlen. Ein Ausleger sagte einmal, das Reden und das Verhalten eines Christen sollte dermaßen Gott verherrlichen, dass alle, die um ihn sind, den Weg zum Himmel verstehen können. Hau, das ist für uns ein Wegweiser zum Himmel. So, da hat ja auch neulich ein Bekannter, einem Kind Gottes, dessen Hilfe er schon erfahren hat und mit dem er auch schon viel Gemeinschaft hatte, dem Kind Gottes geschrieben: Dein fester Glaube und deine menschliche Würde und Verständnis beeindrucken mich immer erneut. Wenn wir miteinander sprechen, schade, dass wir uns so selten sehen. Dich als persönlichen Freund in meiner Nähe zu haben, würde ich mir sehr wünschen. Darf ich das sagen? Fragezeichen. So hat ein Ungläubiger an einen Gläubigen geschrieben. Das ist gewaltig. Wenn Ungläubige so etwas bezeugen können: Dein fester Glaube und deine menschliche Würde und dein Verständnis beeindrucken mich immer erneut. Wenn wir miteinander sprechen, schade, dass wir uns so selten sehen. Dich als persönlichen Freund in meiner Nähe zu haben, würde ich mir sehr wünschen. Darf ich das so sagen? So wunderbar. Wenn Ungläubige so in Gemeinschaft mit dem Licht kommen. Da ist dann schon ein Licht davon ausgegangen. So, liebe Freunde und Geschwister, was wäre das für eine Freude, wenn wir zur Ehre unseres himmlischen Vaters auch solch einen Bezug zu Ungläubigen aufbauen könnten. Das geschieht nicht, weil wir so gut sind, sondern wenn wir das leben, was der Herr sagt. Ich möchte uns jedoch noch zu bedenken geben: Wenn wir Licht sein wollen, wenn wir scheinen wollen in dieser Welt, müssen wir auch bedenken, ein Licht ist nicht dazu da, um sich selbst zu bestrahlen, sondern um anderen zu leuchten. Ich sage es nochmal. Ein Licht ist nicht dazu da, um sich selbst zu bestrahlen, sondern um anderen zu leuchten. Nicht den Scheinwerfer auf sich zu richten, sondern um anderen zu leuchten, um anderen den Weg zu Christus zu weisen. Ein wunderbarer Vergleich gibt es hierzu mit den Leuchtturmen, die natürlich nicht hier in Bayern zu finden sind, aber an anderen Orten auf hoher See. Und Leuchttürme haben in den letzten Jahrhunderten immer wieder der Schifffahrt eine enorme Orientierungshilfe geboten. Wie genial ist es, von einem Schiff aus, das orientierungslos geworden ist oder in der Finsternis da irgendwo rumfährt draußen, einen Leuchtturm zu sehen, dieses Licht zu sehen, und aha, da muss ich hinsteuern. Das ist mein Fixpunkt. Das ist die Richtung, da will ich hin. Genauso sollen auch wir letztendlich als Lichter scheinen und sollen dieser orientierungslosen Welt wirklich Orientierung geben. Darf ich an der Stelle mal fragen: Wann konntest du das letzte Mal jemandem den Weg zu Christus zeigen? Oder andere Frage: Kannst du für andere eine Orientierung auf Christus sein? Vielleicht auch hast du mal irgendwann jemandem von den Ungläubigen Trost und Hoffnung gegeben? Einfach mal so, ohne jetzt ihn gleich bekehren zu wollen. Einfach mal Licht sein, ohne irgendwie einen Bekehrungsdruck aufzumachen. Oder wann konntest du zuletzt jemandem eine Bibel oder ein Neues Testament überreichen? Wenn wir genau in die Welt hineinschauen, müssen wir sehen, die Welt, die hungert. Die hungert nach Orientierung. Sie hungert letztendlich nach Licht. Sie hungert auch nach wahren Hirten in dieser Welt. Natürlich wird es nicht immer so sein, dass man Lob und Anerkennung von der Welt bekommt. Das ist natürlich was Wunderbares, was ich vorhin erwähnt habe. Aber man wird nicht immer Lob und Anerkennung bekommen. Sondern es kann genauso gut sein, dass uns bittere Ablehnung und sogar Ausgrenzung widerfährt. Ja, sogar Verfolgung. Mit dem müssen wir in kommender Zeit ohnehin rechnen. Denn Gottes Wort sagt uns in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Es wird also nicht immer so freudig und schön sein. Aber auch wenn dir solches widerfährt, Ablehnung, Ausgrenzung, Verfolgung, dann heißt es noch lange nicht, dass du verkehrt liegst. Kannst du trotzdem Licht gewesen sein. Denn Licht ist allgemein unangenehm für die Finsternis. Das heißt, wir müssen auch mit Ablehnung rechnen, wenn wir Licht sind. Aber wir sind deshalb genauso Licht. Und merken wir uns vielleicht eine Sache hierbei. Je finsterer die Nacht ist, desto größer ist die Wirkung des Lichtes. Je mehr unsere Gesellschaft von Gott abfällt und wir leben das, was die Bibel sagt, dann wird die Lichtwirkung umso größer sein. Je finster die Nacht ist, desto größer ist die Wirkung des Lichtes. Umso stärker wird der Kontrast. Je finster die Nacht, desto heller scheint das Licht. Ich muss, wenn ich gerade so etwas erwähne, ganz besonders an eine Gemeinde hier in München denken. Und zwar hat sich schon seit einigen Jahren eine Gemeinde, die christliche Gemeinde in der Landwehrstraße angesiedelt. Ein wahres Licht mitten in der Finsternis. Die Landwehrstraße ist sehr bekannt für Drogen, Drogenmilieu, Spielcasinos, Rotlichtmilieu, Ausländerszene, Kneipen und. Natürlich gibt es dort auch noch das CVJM-Heim zwischendrin. Das gibt es auch noch. Aber es ist sehr viel Finsternis drumherum. Viel mehr, als wir hier in der Zwernitzer Straße wahrnehmen. Aber in solch einem Ort scheint eine Gemeinde sicherlich noch viel heller als in einem Gebiet, wo alles einigermaßen friedlich, moralisch und normal ist. Natürlich ist auch hier nicht alles Licht, das wissen wir. Der erste Punkt war unser Zeugnis, das zweite die Auswirkung und ganz noch ein dritter Punkt, komme ich auch bald zum Schluss, das Arbeitsfeld. Das Arbeitsfeld. Wir sollen als Lichter scheinen in einem unter einem vertreten und verkehrten Geschlecht. Und vielleicht sagt manches Mal der eine oder andere von uns, wenn mich Gott doch nur woanders hingestellt hätte, da könnte ich besser für ihn wirken. Wenn ich vielleicht auch da in Brasilien wäre, wo die Margarete Petkau ist oder sonst jemand auf einem Missionsgebiet, oder wenn ich nicht gerade hier in München wäre, irgendwo auf dem Land draußen, wenn Gott mich doch nur in ein anderes Umfeld gestellt hätte, vielleicht auch nicht gerade in mein Familienumfeld hinein, dann könnte ich für den Herrn ein wesentlich besseres Zeugnis und Licht sein, als da, wo ich bin. Und denken sogar manche Glaubensgeschwister, wenn ich nur hier herauskommen könnte. Aber ich denke, da unterliegen wir einem Irrtum. Denn genau in dieses Umfeld, wo du heute stehst, da hat dich Gott hineingestellt. Und er weiß ganz genau um dein persönliches Umfeld. Und genau hier sollst du scheinen als ein Licht. Genau hier sollst du alles ohne Murren und Bedenken für den Herrn tun. Hier sollst du an dem Wort des Lebens festhalten oder das Wort des Lebens darbieten. Sollst es weiterreichen. Unsere Umgebung sollte uns etwas lehren. Unsere Umgebung, die sollte ein direkter Ansporn für uns sein, im Bewusstsein, dass mich Gott hierher gestellt hat. Und je schlimmer die Leute sind, unter denen du lebst, vielleicht auch am Arbeitsplatz, umso mehr brauchen sie dich als Vorbild, als Christ. Und umso mehr brauchen sie Christus. Wenn sie verdreht sind, dann müssen sie vielleicht auch mal in Liebe auf Gottes Wort hingewiesen und auch zurechtgewiesen werden. Und die Frage ist, wo sollte der Arzt sonst sein, als nicht da, wo die Kranken sind? Wenn wir nicht dort sind, wo die Kranken sind, dann können wir auch nicht Arzt sein. Oder wie ist das bei einem Soldaten? Kann er,
eine Auszeichnung außerhalb des Schlachtfeldes bekommen. Kann er ausgezeichnet werden ohne den Kampf? Nein, er kann nur durch den Kampf ausgezeichnet werden, indem er den Kampf kämpft. Und wenn du es schwer findest, dort Gutes zu tun und als Christ und das Christsein zu leben, wo du hineingestellt bist, so wird es woanders ganz bestimmt auch nicht einfacher sein. Spurgeon sagte einmal, träge Arbeiter suchen die Fehler bei ihrem Arbeitgeber. Also liegt der Fehler wahrscheinlich bei Gott. Oder er sagt, oder bei den Werkzeugen, womit sie arbeiten sollen. Träge Arbeiter suchen die Fehler beim Arbeitgeber oder bei den Werkzeugen, womit sie arbeiten sollen. Das heißt, wenn man sich nicht für die Sache des Herrn zur Verfügung stellen will, wenn man nicht für die Sache des Herrn einstellen will, dann wird man immer irgendeine Ausrede finden, dass es da oder dort auch vielleicht leichter wäre. Aber wenn du das feststellst, dass du dich inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechtes befindest, dann bedenke es an dieser Stelle. Der Apostel Paulus war es auch schon. Und die Gemeinde zu Philippi war es ebenfalls. Denn Paulus hat es den Philippern geschrieben. Und es ist unser Trost, dass die Gläubigen auf der ganzen Welt sich unter einem vertretenen und verkehrten Geschlecht bewähren müssen. Es ist unser Trost, dass alle Gläubigen in der ganzen Welt auch dieselben Leiden erdulden müssen. Nach 1. Petrus 5, Vers 9. Lasst uns zum Schluss bedenken, dass wir hierbei nicht in einem selbst erwählten Kampf stehen. Wir haben ja den Kampf ja nicht gewollt oder uns nicht selbst da hineingestellt. Aber unser Herr und Retter hat uns hier hineingestellt. Sondern es ist der Kampf und das Leben, in das Gott uns hineingestellt hat. Und da sollen wir uns bewähren. Das können unliebsame und unbequeme Plätze sein. Und manche Christen haben es echt schwer, muss man schon sagen. Dennoch ist der Knecht nicht über seinen Meister. Und wir gehören zu der Schar derer, die eben außerhalb des Lagers die Schmach mit ihm zu tragen haben. Ich möchte euch Mut machen. Lasst euch auch im neuen Jahr vom Herrn gebrauchen, verändern, tut feste Schritte mit ihm, haltet fest an dem Wort des Lebens und lasst uns das leben, was wir glauben, egal wo der Herr uns hinstellt. Und durch unser Leben und durch unseren Glauben wiederum anderen das Wort Gottes weitergeben und darreichen. Möge unser himmlischer Vater dich und mich darin reichlich stärken und segnen, damit sich sein Wort an uns erfüllen kann. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich seid und lauter, untadelige Gotteskinder, mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Dir sei der Dank, das Lob, der Preis und der Ruhm, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir, dass wir durch dich, Herr, zum Licht gekommen sind und dass wir Kinder des Lichtes sein dürfen. Und jetzt möchtest du, Herr, dass wir als Licht von dir, Herr, leuchten, dass wir dein Licht in diese Welt hineintragen, dass wir als Licht leben und scheinen. Uns ist es oftmals gar nicht bewusst, ob wir wirklich Licht sind oder nicht. Aber du, Herr, wirst auch die Auswirkungen hervorbringen, ob wir Ablehnung erfahren oder ob wir angenommen werden auch von den Menschen und ob sie auch zu dir kommen wollen, ins Licht hinübertreten wollen. Das wäre unser größter Wunsch. Aber wir möchten vordringlich, Herr, mit dir leben und bitten dich darum, dass du uns hilfst, an deinem Wort festzuhalten, in deinem Wort zu leben und das von Herzen heraus mit Freude, aber auch mit viel Mut, es kostet Mut, mit dir zu gehen, es kostet Mut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Und da bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst. Und du möchtest ja ohnehin das vollbringen, worin du auch in uns das Wollen auch schon lange gegeben hast.
So möchten wir dir danken, auch für diese Botschaft, auch für den Brief an die Philipper, und möchten dir danken, Herr, dass wir daran festhalten dürfen, nachsinnen dürfen, uns verändern lassen dürfen durch dich. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.